SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner und einer Lesenswert-Magazinsendung in seltsamen Zeiten. Aber gerade jetzt, davon sind wir hier in der SWR 2 Lesenswert-Redaktion zutiefst überzeugt, gerade jetzt kann für viele die Literatur ein Helfer, ein Trost oder einfach eine willkommene Ablenkung sein von allem, was die so wichtigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus so mit sich bringen. In der kommenden Stunde stellen wir Ihnen das lang erwartete neue Buch von Hilary Mantel vor, Spiegel und Licht, der Abschluss ihrer Cromwell-Trilogie, außerdem der neue Vargas Llosa und die literarische Antwort auf die Frage, warum sich die Menschen eigentlich ausgerechnet mit Toilettenpapier eindecken. Doch bevor wir diese Frage ganz locker beantworten, geht es um ein ernstes Thema. Denn, Sie wissen es, die Buchläden haben zu, wie so viele andere Geschäfte auch dieser Tage. Dazu viele, viele abgesagte, wichtige literarische Veranstaltungen, die Buchmesse, die Lit Cologne. Und all das zusammen setzt die ohnehin gebeutelte Branche richtig unter Druck. Existenzbedrohend kann das werden. Was also tun, um Schlimmeres zu verhindern? Klar, die Politik kann mit Geldern einspringen, aber was können Sie, was kann ich, was können wir, die Leserinnen und Leser, tun, auch wenn wir jetzt eben nicht mehr in den Buchladen unseres Vertrauens gehen können? Am Telefon ist Jo Lendle, Schriftsteller und Verleger des Münchner Hansa Verlages. Herr Lendle, welche Rückmeldungen bekommen Sie denn derzeit aus dem Buchhandel?
Es ist tatsächlich so, dass aus dem Buchhandel uns zurückgemeldet wurde, dass das vergangene Wochenende sich für Sie angefühlt habe wie ein Adventssamstag, weil offenbar viele Leute nochmal Bücherhamstern gemacht haben. Und das ist ja auch die beste Vorbereitung für einen Shutdown oder für eine Quarantäne. Aber, wie Sie gesagt haben, wenn jetzt wirklich das öffentliche Leben sozusagen runtergefahren wird und die Buchhandlungen schließen müssen, dann befürchte ich tatsächlich Dramatisches. Viele Buchhandlungen operieren extrem knapp und sind sehr an der Kante immer. Da können wirklich schon kurze Fristen ohne Umsatz den Gar ausbringen. Insofern, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen natürlich sollte und ist aufgefordert, die Politik schnell unterstützend eingreifen. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, hat sich da auch schon schnell positiv geäußert. Auf der anderen Seite kann aber auch einfach jeder Einzelne mit seiner Buchhandlung vor Ort in Kontakt kommen. Die funktionieren ja auch, wenn sie geschlossen haben. Die haben Online-Versende, die schicken einem was zu. Die haben oft ungeheuer ideenreiche Vorschläge, wie sie in Kontakt bleiben und sogar auch noch Vorleseinitiativen im Netz und so weiter praktizieren.
Ach, das finde ich jetzt interessant. Das können Sie mal vielleicht ein bisschen weiter ausführen. Also das heißt, ich bin gar nicht gezwungen, auf den großen Händler mit zurückzugreifen, nein?
Nein, was ja auch den charmanten Nebeneffekt hat, dass man damit Unternehmen unterstützt, die mit ihren Steuern all das ermöglichen, was uns hier gerade den Popo rettet. Und fast alle Buchhandlungen haben inzwischen eigene Versandshops, wo man online was buchen kann. Viele arbeiten ja auch noch im Laden, auch wenn sie abgesperrt haben, sind auf allen möglichen Kanälen, die sie in der Regel auf ihren Seiten kommunizieren, auch zu erreichen. Und da kann man sich für die Kinder, für sich selbst ordern.
Wir kommen mal kurz zu den Autorinnen und Autoren. Was bekommen Sie da gespiegelt? Weil die wären ja jetzt wahrscheinlich auch viel lieber auf Lesereise, oder?
Ja, das ist die große Sorge, die wir haben. Denn es geht natürlich ein gefühlter Riss durchs Land. Die meisten Leute in halbwegs abgesicherter Festanstellung kriegen ja doch weiter ihr Geld. Aber eben alle Selbstständigen wie die Buchhändler, aber ganz stark halt auch die Freiberufler und die Künstler, fallen jetzt wirklich in ein absolutes Nichts. Unsere Autoren wollten jetzt in diesen Wochen ihre Bücher vorstellen. Das befördert zum einen die Buchverkäufe selbst, aber auch die Lesungshonorare hängen da dran. Und sie stehen jetzt wirklich vor dem Nichts. Und meine Autoren rufen mich an und sagen mir, sie werden in diesem Jahr mehr oder weniger keine Einnahmen haben. Und das ist natürlich dramatisch.
Wie nutzen denn die Autoren und Autorinnen die freie Zeit? Ich habe mal auf ihrem Twitter-Account gestöbert und habe gelesen, da haben sie geschrieben, der erste Quarantäneroman wurde schon eingereicht. Also schlägt sich die aktuelle Lage dann schon thematisch nieder?
Ja, das war ein bisschen ein Witz. Das ist natürlich nicht jetzt geschrieben worden, sondern da hat jemand einfach ein Romanmanuskript mir tatsächlich gestern früh geschickt und hat diesen Aspekt des Romans jetzt nochmal akzentuiert, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Natürlich wissen wir auch schon, dass wir in den nächsten Jahren viele, viele Romanmanuskripte angeboten bekommen, wo diese Thematik irgendwie auftaucht. Das war nach 9/11 das Gleiche, das war nach dem Fall der Mauer das Gleiche, dass natürlich große historische Zäsuren dann auch Eingang in die Künste und in die Erzählformen finden. Sagen wir mal so, wir freuen uns, wenn die Menschen abwechslungsreich und originell bleiben. Ich glaube, man wird jetzt nicht 100 Quarantäneromane lesen wollen. Nein, aber die Autoren selbst, zurück zu Ihrer Frage, die müssen sich jetzt natürlich A, überlegen, wie sie solche Einkommensverluste kompensieren. Manche, die sowieso gerade an etwas arbeiten, schreiben mir auch, na, jetzt sieht das Land mal, wie wir hier normalerweise so leben, nämlich sehr still und zu Hause. Viele versuchen auch mit ihren Leserinnen und Lesern in Kontakt zu bleiben über Internetlesungen. Julia Rabinowitsch in Österreich macht da gerade jeden Tag so eine Geschichte. Max Czollek in Berlin liest jeden Tag ein Stück in Verbindung mit anderen Künstlern. Also da gibt es viele, viele Initiativen.
Die Buchläden haben zu, aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir ihnen treu bleiben, sagt Jo Lendle vom Hansa Verlag. Also rufen Sie einfach mal an in Ihrem Buchladen oder schreiben Sie eine Mail. Und Sie werden überrascht sein, mit welchen kreativen Ideen die Händlerinnen und Händler sicherstellen, dass ihnen der Lesestoff nicht ausgeht. Und Frank Turner, den wir hier gerade hören, der hat auch noch einen ganz guten Ratschlag. Be more kind, singt er, seid nett zueinander. History's been leaning on me lately. I can feel the future breathing down my neck. And all the things I thought were true when I was young and you were too turned out to be broken. And I don't know what comes next. In a world that has decided that it's going to lose its mind, be more kind, my friends, try to be more kind. Started raising walls around the world now, like hackles raised upon a cornered cat. On the borders in our heads, between the things that can and can't be said, we stop talking to each other, and there's something wrong with that. So before you go out searching, don't decide what you will find. Be more kind, my friends. Try to be more kind. Frank Turner, Be More Kind. Und falls Sie, wie so viele andere auch, gerade viel mehr Zeit zum Lesen haben, wir haben da was für Sie. Denn endlich ist er da, heiß erwartet, der neue Roman von Hilary Mantel. Spiegel und Licht, so heißt er. Und es ist der letzte Teil der Cromwell-Trilogie, also Hilary Mantels Reihe um den Staatsmann Thomas Cromwell. Schon die ersten beiden Teile waren wirklich sehr erfolgreich. Es gibt Filme, Theaterstücke. Und Hilary Mantel bekam für beide Romane zweimal hintereinander den Booker-Preis. Vor ihr hat das noch keiner geschafft. So. Und nun Nummer 3, stolze 1100 Seiten, die sich aber absolut lohnen. Das sagt meine Kollegin Julia Schröder. Die hat nämlich Spiegel und Licht zum Lesenswertbuch der Woche gemacht. Hören Sie mal, warum.
Wer hochsteigt, kann tief fallen. Das war schon vor 500 Jahren so, als Thomas Cromwell, Sohn eines Hufschmieds, es gegen jede Wahrscheinlichkeit zum Spin-Doktor Heinrichs des VIII. Brachte. Cromwell war der zweitmächtigste Mann in England, Lordsiegelbewahrer mit absoluter Vollmacht in den weltlichen Angelegenheiten und Stellvertreter des Herrschers in Fragen der Kirchenreform, was vor allem bedeutete, Klöster aufzulösen und deren reiche Besitztümer für den König und seine Getreuen einzusacken. In den ersten beiden Bänden der Trilogie ist Cromwell auch zu so etwas wie einem Freund des Königs geworden. Wenn Könige Freunde hätten. Heinrich der VIII., Henry, hat eher nützliche Spielgefährten auf Zeit.
Er denkt, das erste Mal, da ich Henry begegnete, waren wir wie Fuchs und Löwe. Sein Anblick ließ mich erzittern. Beim zweiten Mal schlich ich etwas näher und betrachtete ihn genauer. Und was sah ich? Ich sah seine Einsamkeit.
Zu Beginn des dritten Bandes der Cromwell-Trilogie von Hilary Mantel, Spiegel und Licht, scheint Thomas Cromwell auf dem Höhepunkt seiner Macht. Aber er steigt noch höher auf, bis er schließlich fällt. Die britische Autorin zeichnet ihren Protagonisten als einfallsreichen Selfmade-Mann und rundum gebildeten Renaissance-Menschen, der sich mit allem, was er hat und kann, und das ist viel, in den Dienst seines Herrschers stellt. Weil er glaubt, Henry könnte ein guter Regent werden, das Land aufbauen nach den Schrecken der Rosenkriege. Mantels Sicht auf Thomas Cromwell ist durchaus unorthodox. Der Nachwelt gilt er gemeinhin als mörderischer Gegenspieler des hingerichteten Humanisten Thomas Morus und als sinistrer Strippenzieher, der seinem König half, dessen erste beide Ehefrauen loszuwerden, weil sie ihm keinen männlichen Nachkommen gebären konnten. Bei der ersten, Katharina von Aragon, bewirkte eine ausdauernde Pendeldiplomatie mit dem Machtdreieck zwischen Kaiser, Papst und französischem König die Annullierung der Ehe. Die zweite Ehe mit Anne Boleyn wurde 1536 vom Schwert des Henkers beendet. In beiden Fällen war es Thomas Cromwell, der das fast Unmögliche erreichte, weil der König es so wollte. Auch in Spiegel und Licht, wie der Vorgänger übersetzt von Werner Löcher Lawrence, geht Cromwell skrupellos gegen alles vor, was Henrys dynastisch, politisch und militärisch prekäre Macht gefährden könnte. Aufständische, Ketzer, Konkurrenten mit älteren Ansprüchen auf den Thron, fremde Mächte und die kleinen Tricks von Hofdamen und Prinzessinnen. Seine Mittel sind juristische Winkelzüge, ausgefeilte Verhörmethoden, geschickte Kontaktpflege, ein Netz von Hilfskräften, Bestechung, Bespitzelung, Erpressung und unendlicher Fleiß. Bei all dem lässt Hilary Mantel eins nicht vergessen, dass es Cromwell tatsächlich darum geht, den christlichen Glauben zu erneuern, die Kirche zu reformieren und den Einfluss des Papsttums zurückzudrängen.
Auch nach Henrys Tod, denkt er, ist unser Werk gesichert. Nach einer Generation wird selbst der Name des Papstes aus dem Gedächtnis gelöscht sein. Und niemand wird glauben, dass wir uns vor Holzstücken verbeugt und Gips angebetet haben.
Bekanntlich kam es anders, aber das kann Cromwell im Roman nicht vorhersehen. Ebenso wenig wie seine Erhebung in den Adelsstand und seinen bald folgenden tiefen Sturz, der ihn 1540, wie so viele seiner Zeitgenossen, den Kopf kostet. Und der Leser sieht es auch nicht vorher, obwohl er das Ende vom Lied ja kennt. Er bangt mit Cromwell und hofft, es möge vielleicht doch gut für ihn ausgehen. Wieder besseres Wissen. Das ist der Kern von Hilary Mantels literarischem Verfahren und unterscheidet ihr Schreiben, so sehr es sich auf historische Zeugnisse stützt, von dem eines Historikers. Bei ihrem Versuch, Cromwell als prägende Figur seines Zeitalters sichtbar zu machen, bezieht sie sich zwar auf den Tudor-Experten Geoffrey Elton und seine These vom verdienstvollen Modernisierer Cromwell. Aber sie macht es so, dass wir Leser das Gefühl haben, im Roman nicht etwas über diesen Mann zu erfahren, sondern immer gleichzeitig mit ihm. Sie bringt ihn uns nahe, ohne den garstigen Graben der Jahrhunderte zu überdecken. Hilary Mantel bedient sich dafür zweier vergleichsweise einfacher, aber wirksamer Techniken, die verblüffenderweise über ein Werk von insgesamt nicht weniger als 2300 Seiten tragen. Erstens verwendet sie konsequent das Präsens, abgesehen von Rückblenden. Zweitens erzählt sie alles, wirklich alles, aus Cromwells Perspektive. Von den ersten Sätzen des ersten Bandes bis zu den letzten des letzten Teils. Lesend gehen wir mit seinen Augen, seiner Nase, seinen Ohren und Händen durch seine Welt, sein ganzes Leben, seine Träume und Triumphe, Skrupel, Ängste und Erinnerungen. Bis Cromwells Herz zu schlagen aufhört.
Um 9 Uhr abends am 27. Juli kniet er nieder und betet. Er hatte sich gefragt, wie man seine Toten erkennt, wenn man selbst vor seinen Richter tritt. Und während er seine letzte Nacht durchwacht, erkennt er, wie man sie sieht und wie sie leuchten. Sie sind in einen Funken destilliert, einen Moment, da ist Luft zwischen ihren Rippen. Durch ihr Fleisch bricht Licht und ihre Knochen sind mit Gottes Gnade verschmolzen.
Augenblicke wie dieser, in denen die Realität durchscheinend wird und das Jenseits herumgeistert, unterscheiden Spiegel und Licht von den ersten beiden Teilen. In Wölfe wie in Falken hatte Hilary Mantel einen Mann im scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg gezeigt. Im dritten Teil wird er zum tragischen Helden, der sieht und zugleich nicht sieht. Zwar füllen seine überraschende Verhaftung, der anschließende Prozess, die Haft im Tower und die Hinrichtung nur die letzten 100 Seiten des Romans. Aber von Anfang an, als der Leichnam von Anne Boleyn, die er aufs Schafott geschickt hatte, fortgebracht, ihr Blut aufgewischt wird, mehren sich die Vorzeichen. Die edelsteinbesetzten Roben aus Samt und Seide, eben noch Verstärker von Macht und Ambition, werden nach Wiederverwendbarkeit taxiert. Heraldische Stickereien offenbaren Kabale. Freundschaftsringe und Bekundungen der Huld verlieren ihre Bedeutung. Entsprechend mehren sich die Momente der Introspektion, der Selbstprüfung. Worauf es nicht zuletzt zurückzuführen ist, dass dieser dritte Teil fast so umfangreich ist wie die beiden ersten zusammen. Nachdem Henrys dritte Frau Jane Seymour im Kindbett gestorben ist, wendet sich alles gegen den Strippenzieher. Der König fühlt sich alt, dick und krank. Alles zurecht. Und als Cromwell Anna von Kleve als Braut herbeischafft, gefällt sie Henry nicht. Thomas Cromwells Feinde aus den adligen Familien rotten sich mit alten Konkurrenten und untreuen Parteigängern zusammen. Ein Verratsvorwurf ist ebenso schnell konstruiert wie tödlich. Als es nur noch darum geht, den König um Gnade zu bitten, macht Cromwell sich keine Illusionen.
Er hat nach den Gesetzen gelebt, die er gemacht hat, und muss nun zufrieden damit sein, nach ihnen zu sterben. Es scheint in dieser Welt keine Gnade zu geben, nur eine Art willkürlicher Gerechtigkeit. Männer bezahlen für Verbrechen, aber nicht notwendigerweise für die eigenen.
So endet ein brillanter Staatsmann und mit ihm ein Zeitalter, das golden hätte werden können. So schließt aber auch ein großes Werk, dessen Schöpferin zeigt, welche literarische Potenz im viel strapazierten Genre des historischen Romans steckt und wie lebendig die Toten sind.
Spiegel und Licht von Hilary Mantel ist bei Dumont erschienen, kostet 32 Euro. Gut investiertes Geld, sagt unsere Rezensentin. So, der neue Mantel ist also ein ganz schöner Brocken, 1100 Seiten. Und die lesen sich ja nicht so fix weg, es sei denn, man liest sehr schnell. Wer das nicht kann, dem kann geholfen werden. Speedreading, ein Trend, den wir uns hier gleich anschauen, nach dem Lied von Angus und Julia Stone. Und die Sache mit dem Klopapier, die klären wir auch noch. She said, hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Take you higher. So, ich habe es gerade versprochen. Wir erklären Ihnen, warum Klopapier derzeit so beliebt ist. Ich persönlich habe aber gar keine Ahnung, aber für solche Fragen hat man ja Chefs. Ich habe SWR 2 Literaturchef Frank Hertwig Und er weiß ganz genau, woher die Toilettenpapier-Hamsterkäufe derzeit kommen.
Ja, ich habe mal in der alten Kulturgeschichte nachgeguckt, und zwar bei der guten alten Psychoanalyse. Und Sigmund Freud hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, Charakter und Analerotik, der war von 1908. Und da hat er drei Phasen unterschieden, dass das Kleinkind durchlebt, nämlich die Oralphase, da wird viel genuckelt, dann die Analphase, da kümmert es sich um seinen Kot, und dann genital, schwupps, da, also bei Männern ist sozusagen dann ein neues Begehrzentrum entdeckt. Und bei der Analphase, da geht es natürlich um Kontrolle. Es geht um Reinlichkeit und Sauberkeit, und Freud hat es dann weitergedeutet. Menschen, die sehr geizig sind, die sind quasi in der Analphase hängen geblieben, und es wurde dann über die Jahre mit Nationalcharakteren verbunden, und die Deutschen, schwuppdiwupp, haben nämlich den Analcharakter als Nationalcharakter geerbt. Und wie kommt man darauf? Luther war zum Beispiel ein großer Reinheitsfanatiker. Es gibt das Reinheitsgebot bei Bier, wir kennen die Kehrwoche, und wenn man früher die Kloform in Deutschland angeguckt hat, die schaute nämlich ganz anders aus als in anderen Ländern. Da konnte man nämlich immer noch den Kot überprüfen, und das hat sich Gott sei Dank geändert. Aber jetzt in unserer Zeit scheint der alte Nationalcharakter wieder durchzuschlagen, nämlich alle horten Klopapier, während in anderen Ländern, habe ich gelesen, in Frankreich, die kaufen eher Wein, das spräche für Oralphase, und das Land, das Kondome kauft, das weiß ich jetzt gerade nicht, das wäre sozusagen der Genitalcharakter, der sich dann im Nationalen durchsetzen würde.
Frankreich ist es, Herr Hertwig, das Land, das so viele Kondome kauft. Frank Hertwig, SWR2 Literaturchef, die literarische Antwort auf die Frage, warum so viele Menschen gerade so viel Toilettenpapier kaufen. Und jetzt ziehen wir mal das Tempo an. Hier im Lesenswertmagazin. Es gibt nämlich einen Trend, der schon länger um sich greift. Speedreading, Schnelllesen. Dahinter verbergen sich Methoden oder auch kleine Programme, die es möglich machen sollen, 2-, 3- oder gleich 10-fach so schnell zu lesen wie zuvor. Pascal Fischer hat sich gefragt, wie soll das gehen und geht das überhaupt?
Moinsen! Stellt euch mal vor, ihr könntet auf einmal doppelt so schnell lesen wie jetzt. Wie geil wäre das denn?
Zugegeben, die Idee klingt verlockend. Als Vater, Freiberufler und Hobby-Theaterschauspieler jongliere ich mühsam meine Termine und würde gerne trotzdem mal wieder ganze Bücher am Stück lesen, nicht nur Kapitel und Artikel. Und ich bin angefixt, besorge mir ein paar Bücher zum Thema Schnelllesen und bin erstmal irritiert. Bis zu 1000 Worte pro Minute soll ich schaffen. Das Ziel klänge in meinem Kopf dann so. Ja, da wird so richtig sinnlich erfahrbar, wie gekonnt Thomas Mann die Zeit zu dehnen vermag, oder? Wobei, streng genommen soll sich das Speedreading ja eher so anhören. Stille, denn ich soll die Subvokalisation unterdrücken, also diese minimale unwillkürliche Zungenbewegung, das murmelnde Mitlesen im Kopf, das empfehlen viele Schnellleseratgeber. Wie Rothraut und Walter Uwe Michelmann in ihrem Trainingsbuch Turbolesen aber schreiben, wir brauchen dieses innere Mitsprechen, um Sätze nach Sinneinheiten zu strukturieren. Schließlich flüstern Leseanfänger nicht umsonst alles mit. Dieser Trick ist also nichts für mich. Ähnlich aussichtslos sei die Blickspannenerweiterung. Man vergrößere durch Training den Bereich, mit dem die Augen etwas scharf sehen können. Konkret heißt das, man würde spezialisierte Zellen in der Netzhaut wachsen lassen. So ein Quatsch. Aber was ist mit dem Scanning? Mit schierer Willenskraft die Augen über die Seite ziehen, diagonal oder lotsenkrecht in der Seitenmitte von oben nach unten. Achtung, hier kommt die erste Seite von Sascha Stanisic's Herkunft. Großmutter hat ein Mädchen, sie ruft ihm zu vom Balkon, es solle keine Angst. Großmutter steigt auf Strümpfen, trauert, die Knie, die Lunge, die Hüfte. Ist das Mädchen fort? Bremsen, umkurven meine Großmut, die einmal den Namen Josip Broz Titos, verschwundenen Mädchens, trägt, als einen Namen. Christina, Großmutter ist 87. Und, haben Sie alles verstanden? Noch mehr verspricht mit 25.000 Wörtern pro Minute das Photo-Reading des Amerikaners Paul R. Scheel. Wer es glaubt, wird scheel. Das ist, als wolle man ein Bodenmosaik anschauen und bretterte deshalb mit dem Pflug drüber. Irgendwas bleibt natürlich hängen, aber das hat dann eher die Tiefe, mit der die Website Bento Goethes Faust in einem neckischen Literaturquiz zusammenfasst. Ein Wissenschaftler schließt einen Pakt mit einem Hund, weil er unzufrieden mit seinem Leben ist. Alles geht schief. Speedreading, das erkannten 2016 amerikanische Forscher, funktioniert nur begrenzt. Ich muss also schon Wort für Wort in den Textmarathon. Und da haben Apps eine Lösung gefunden. Zeitrauben sind ja vor allem die minimalen Zuckungen der Augen, mit denen der Blick über die Zeile zuckelt. Bestimmte Apps übernehmen da die Führung des Auges. Bei Outread zum Beispiel blinken nacheinander Worte auf. Oder die Apps zeigen, wie auch bei Speeder, nur jeweils ein Wort in der Bildschirmmitte an. Blickschweifen, ade. Der Effekt ist verblüffend. Ich kann gleich doppelt so schnell lesen. Nur zurückspringen im Text ist ein bisschen schwierig. Und ich muss immer noch durch den ganzen Text. Dabei könnte ich ja auch intelligent lesen, wie der Psychologe Martin Krängel im Netz vorschlägt.
Also zum einen kannst du schauen, was ist nur Verpackung. Also du kannst Beispiele vielleicht schneller überspringen, wenn du das Prinzip schon verstanden hast.
Überblick verschaffen, Textstruktur verstehen, selektiv Passagen lesen, das sind die erlesensten Tipps, die ich finde. Allerdings kommt mir das sehr bekannt vor, von früher. Man nannte das doch mal, Studierfähigkeit. Klar ist auch, das alles gilt für Sachbücher, sonst wäre es ja witzlos. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos. Okay, wie geht es jetzt aus? Erster Weltkrieg, er verschwindet. Oh, okay, das war's. Und wenn mir selbst das zu stressig ist? Da hilft wiederum Blinkist. Hier gibt es Zusammenfassungen von Büchern, wahlweise zu lesen oder zu hören. 15 Minuten für 200, 400, 1000 Seiten? Der Start eines gewissen Platon klingt dann so.
Warum sollten antike Philosophen uns irgendetwas Relevantes über unser Leben erzählen können?
Kostbare Zeit wird verplempert mit Fragen und schulmeisterlicher Heranführung einer eher bildungsfernen Zielgruppe. Überhaupt geht es eher um Sachbücher aus Sparten, in denen gerne dürrer Inhalt auf Buchlänge aufgeblasen wird. Die Zusammenfassungen sind dann nicht schwer.
Kein Limit. Körpersprache macht Erfolg.
Neurolinguistisches Programmieren für Dummies.
Manipulation und Manipulationstechniken.
Liebe kann alles.
Die Thank You Economy.
Marktzyklen meistern.
Richtig reich.
Serviceglück.
Am Ende meines Speedreading-Selbstversuches bin ich ernüchtert. Der Schnelllesetrend ist doch letztlich auch wieder nur der Sog der Selbstoptimierung. Und damit sind wir bei des Pudels Kern. Bei all dem Schnelllesemethodengefuchtel tritt auffällig in den Hintergrund, warum wir eigentlich so viel lesen wollen. Es geht nicht um Wissensdurst, es geht ums Mithalten wollen. In einem immer rasanteren Leserattenrennen. Nur um Arbeitskolleginnen in Grund und Boden zu quatschen oder beim Party-Smalltalk Bildung vorzutäuschen. Das intime Lesen als Steigbügel zum pseudo-intellektuellen Schwanzwedeln und das auch noch in aller Öffentlichkeit. Wohin soll das noch führen? Zu Bestsellern wie Die Entdeckung der Schnelligkeit oder Chronik eines angekündigten Sprints? Doch es naht Abhilfe. Covid-19, eine dramatische, traurige Entschleunigung, die bei allem Ernst der Lage doch ein Gutes bringt. Vorbei ist die ohnehin elende, extravertierte Herdenmenschlerei. Da draußen, in Kneipe, Kino, Disco, Fußball, Theater und eben im Büro, wo man mit Angelesenem angibt. Bald herrscht flächendeckender Hausarrest. Da ist sie dann, die Zeit und Muße, ganze Bücher zu lesen. Was bleibt dann schon anderes übrig?
Pascal Fischer hat das Speedreading getestet. Und da setzen wir doch mal einen musikalischen Kontrapunkt und werden ganz gemütlich mit Max Richard Lessmann.
Am Hafen brennt noch Licht, ob du hier bist oder nicht. Auch wenn du niemals mehr mein Schweigen brichst. Und wenn du fort bist, mich vergisst und irgendwo wen anders küsst, weiß ich doch, am Hafen brennt noch Licht. Wenn der Himmel sich verfärbt, wüsste ich gerne, wo du wärst. Dabei wollte ich dich doch längst vergessen haben. Und das wär auch gar nicht so schwer, wenn immer nur Nachmittag wär. Doch am Abend singt die Stadt noch deinen Namen. Am Hafen brennt noch Licht, ob du hier bist oder nicht. Auch wenn du niemals mehr mein Schweigen brichst. Und wenn du fort bist, mich vergisst und irgendwo wen anders küsst, weiß ich doch, am Hafen brennt noch Licht. Ja, wenn du fort bist, mich vergisst und irgendwo wen anders.
Mario Vargas Llosa gehört zu den großen Schriftstellern Lateinamerikas. Ein Weltstar ist der peruanische Nobelpreisträger. Das neue Buch von Mario Vargas Llosa erscheint morgen. In Harte Jahre beschäftigt er sich mit dem Fall des guatemaltekischen Präsidenten Arbenz, der mit einer Landreform das Elend der Bevölkerung bekämpfen wollte. Doch 1954, da wurde er von den USA gestürzt. Peter B. Schumann, unser Experte für lateinamerikanische Literatur, stellt Ihnen Harte Jahre vor.
Guatemala ist uno de los países más bellos de América Latina y del mundo.
Guatemala ist wahrscheinlich eines der schönsten Länder der Welt. Aber seine Geschichte, vor allem die republikanische, ist auch eine der gewaltreichsten der Welt.
Mario Vargas Llosa bei der ersten öffentlichen Vorstellung seines neuen Romans Harte Jahre im Amerika-Haus in Madrid. In Guatemala fand er eine Geschichte, die weit über das Land hinaus reichte und die Historie des Kontinents im letzten Jahrhundert verändert hat. Den Grundstoff bildet der Sturz des fortschrittlichen Präsidenten Jacobo Arbenz im Jahr 1954 durch die US-amerikanische Regierung und den CIA. Arbenz wollte die Ausbeutung seines Landes durch den Bananenkonzern United Fruit mit Hilfe einer Landreform beenden, strebte aber keineswegs sozialistische Verhältnisse an, sondern eine kapitalistische Demokratie wie in den USA. Die Großgrundbesitzer sollten sogar für enteignetes Land entschädigt werden. Dennoch begann sich diese kleine Clique zusammen mit dem US-Multi sofort zu wehren. In den USA wurde eine Hetzkampagne organisiert, der sich sogar die progressivsten Zeitungen anschlossen.
Esos periódicos que están dando hoy día una batalla formidable contra el presidente Trump, el New York Times, el Washington Post, Time Magazine.
Diese Blätter, die heute eine hervorragende Kampagne gegen Präsident Trump führen, New York Times, Washington Post, Time Magazine, behaupteten damals, dass Guatemala ein Brückenkopf der Sowjetunion sei. Aber es gab dort nicht einen einzigen Russen. Dennoch versicherten sie, entdeckt zu haben, dass von hier aus der Kommunismus in Lateinamerika verbreitet und der Panama-Kanal erbeutet werden sollte.
Por América Latina y con la intención clarísima de capturar el canal de Panamá.
Mit solchen Fake News wurde damals eine Invasion Guatemalas vorbereitet, um Sozialreformen zu verhindern. Sie hätten dem Land und ganz Mittelamerika spätere Bürgerkriege erspart. Davon ist Mario Vargas Llosa überzeugt. Deshalb hat er diesen Stoff in Harte Jahre auf mehr als 400 Seiten aufgearbeitet und in all seinen erschreckenden und teilweise bisher unbekannten Verästelungen dargestellt. Dem peruanischen Nobelpreisträger geht es vor allem um die Täter, um die Hauptakteure und das Netz aus Desinformationen, Partikularinteressen, Gebietsansprüchen und Gewinnsucht, das sie über Guatemala ausbreiteten, um ans Ziel zu gelangen. Kaum eine dieser historisch verbürgten und namentlich genannten oder auch hinzuerfundenen Figuren hat sympathische Züge. Es sind meist machtbesessene Widerlinge von Shakespeare'schem Format, die mit Sex, Gewalt, Verrat, mit Mord und Totschlag operieren und nicht das geringste Interesse am Schicksal eines Landes besitzen. Der Leser kann froh sein, wenn die meisten von ihnen das verdiente Schicksal ereilt. Selbst Jacobo Arbenz wird nicht als strahlender Reformer geschildert, sondern als scheuer, schweigsamer, aber auch ehrlicher und aufrechter Politiker, der mit seiner Landreform die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung fand. Mario Vargas Llosa hat in Harte Jahre eine derartige Fülle von Material und Personal verarbeitet, dass Leserinnen und Leser leicht den Überblick verlieren können. Auch liebt er es, innerhalb eines Kapitels abrupt die Zeiten zu wechseln, in die Vergangenheit der agierenden Gestalten abzutauchen, ein Randgeschehen einzublenden oder neue Figuren unvermittelt einzufügen. Andererseits ist er ein Meister der Recherche, der aus scheinbar unwichtigen Details neue Erkenntnisse zieht. Und er ist ein brillanter Stilist, der neben all dem Horror zärtliche Liebesszenen, wunderschöne Naturbeschreibungen und Momente menschlicher Versöhnung zu gestalten vermag. Wer ihn nach dem Wahrheitsgehalt dieser ungeheuerlichen Geschichte fragt, dem antwortet er:
Los novelistas tienen una gran ventaja sobre los historiadores. Aquello que no se sabe, pueden inventarlo.
Wir Romanciers haben gegenüber den Historikern den großen Vorteil, dass wir erfinden können, was wir nicht wissen. Vor dem Hintergrund der Geschichte, deren wesentliche Elemente ich respektiert habe, habe ich vieles verändert. Historische Figuren unkenntlich gemacht, andere Gestalten hinzuerfunden, Bezüge hergestellt oder Charaktere vertieft und dem vorgegebenen Rahmen angepasst. Deshalb reflektiert dieser Roman nur zu einem gewissen Grad die guatemaltekische Wirklichkeit.
Solo hasta cierto punto la realidad guatemalteca.
Mit harte Jahre erweitert der letzte noch Lebende, der großen Autoren der Boom-Generation der lateinamerikanischen Literatur der 1960er und 70er Jahre, die Reihe seiner Meisterwerke. Er hat damit einen Präsidenten rehabilitiert, der als einer der ersten des Kontinents mit Sozialreformen das Elend seines Landes zu beseitigen versuchte. Und er hat zugleich einen durchaus aktuellen Beitrag zur Manipulation der öffentlichen Meinung durch Fake News geleistet. Denn in Brasilien ist Präsident Bolsonaro gerade dabei, mit dem Gespenst des Kommunismus seine rechtsextremen Wertvorstellungen durchzusetzen.
Harte Jahre von Mario Vargas Llosa erscheint morgen bei Suhrkamp und kostet 24 Euro. So. Und nun dachte ich, spielen wir doch mal was aus Guatemala. Und das hat wirklich Spaß gemacht, sich die dortige Musikszene genauer anzuschauen. Malacates Trebol Shop. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Lied heißt Todo se pagará.
Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En la vida todo cambia en un instante.
Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen. También todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces.
Wie verhalten sich Menschen, wenn sich alles verändert? Ja, also dieser Tage kann man ja eigentlich wirklich alles mit der aktuellen Corona-Situation verknüpfen, auch diese Moderation. Aber halt, das Hörbuch, das ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte, spielt ganz woanders und ganz wann anders sozusagen. In den letzten Tagen der damals noch sozialistischen Slowakei nämlich. 1989, das ist das titelgebende Letzte rote Jahr. Ein Roman von Susanne Gregor, aus dem der Divan Hörbuchverlag ein richtig gutes Hörbuch gemacht hat. Und Jennifer von Masso legt es Ihnen jetzt ans Herz.
Frühling 1989 in der damals sozialistischen Slowakei. Noch ist die Welt von Ich-Erzählerin Misha in bester Ordnung. Sie wohnt in einem der typischen Wohnblocks, in der verschlafenen Kleinstadt Žilina in einem Mehrfamilienhaus. Über und unter ihr wohnen ihre besten Freundinnen, Rita und Slauka, mit ihren Familien. Sie sind eingezogen, als sie kleine Kinder waren. Zufällig genau gleich alt. Und sofort war klar, die drei sind jetzt immer zusammen anzutreffen. Tagsüber und abends, wenn sich auch ihre Eltern auf eine Flasche Wein zusammensetzen und über ihren Frust im sozialistischen Alltag reden. Über lange Warteschlangen. darüber nie das kaufen zu können, was sie eigentlich suchen, wenn sie sich über den Mangel an allem lustig machen können. Mischas Alltag ist, wie er schon immer war, seit sie denken kann. Und anders kann sich Mischa ihr Leben auch gar nicht vorstellen.
Ich hatte noch nie etwas enden sehen. Keine Ehe, kein Menschenleben, noch nicht einmal die Lebensdauer eines Gerätes, eines Kassettenspielers oder Mixers. Noch nie hatte ich gesehen, dass sich etwas für immer veränderte, Freundschaften verloren gingen und durch neue ersetzt wurden und dass dies eigenen Gesetzen unterlag, die man nicht voraussehen konnte.
Die drei befreundeten Familien teilen das gleiche Haus, könnten aber kaum unterschiedlicher sein. Unten wohnt die schöne, sportliche Slauka. Sie und ihre Mutter leben allein. Der Vater ist vor Jahren nach Stockholm geflohen und schickt nun Pakete mit duftenden Radiergummis. Slauka und ihre Mutter warten seit Jahren darauf, irgendwann nachkommen zu können, immer noch ganz zuversichtlich und irgendwie friedlich miteinander. In den beiden anderen Familien gibt es deutlich mehr Streit, besonders in der Familie der Ich-Erzählerin Mischa. Aber auch bei Rita wird viel und laut gestritten. Sie wohnt oben mit ihrem kleinen Bruder, auf den sie oft aufpassen muss, wenn ihre Eltern arbeiten. Ritas Eltern wollen das Land verlassen. Und dieser Fluchtplan ist der Wendepunkt. Der Abend, an dem die drei Mädchen zufällig belauschen, wie ihre Eltern bei Wein darüber reden und ganz klar sagen, notfalls lassen wir die Kinder erst zurück und holen sie so schnell wir können nach. Ein Schock für Rita. Zurückbleiben, wie ihre Freundin Slauka, und jahrelang auf ihre Eltern warten.
Rita, die mit uns im Flur auf dem Boden gesessen hatte, mit dem Rücken an die Badezimmertür gelehnt, sprang jetzt auf und ging zur Wohnzimmertür hinüber, um das Gespräch besser mitzuhören. Bis Rita sich mit einer schnellen Bewegung umdrehte, durch die Wohnungstür hinauslief und sie dabei laut hinter sich zuknallte.
Plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Auch in Mischas Leben. Ihre besten Freundinnen kommen ihr auf einmal so viel erwachsener vor. Mischa wird davon total überrascht. Sie ist sympathische Anti-Heldin und hinkt in der Entwicklung ihren beiden Freundinnen total hinterher. Die beiden verlieben sich, bekommen Brüste, experimentieren mit Make-up. Und vor allem Rita fragt sich, nach welchen Werten sie leben will.
Wenn wir älter werden, wächst auch unsere Verantwortung, sagte sie. Wir sind keine Kinder mehr. Insofern hat Slauka recht, wenn sie meint, wir werden nicht ewig 14 bleiben. Wir können uns nicht für immer auf dem Spielplatz treffen und so tun, als wären wir noch 8.
Rita liest plötzlich sozialistische Texte.
Ob ich nicht merke, dass wir hier zum Narren gehalten würden? Jeder, der diese Bücher lese, sagte sie und zeigte auf den Stapel, müsste jedenfalls feststellen, dass es enttäuschend sei, was aus Lenins großer Idee geworden sei.
Die jungen Mädchen beobachten ihre Eltern und sehen sie in Widersprüchen zerrissen. Zum Beispiel, als Mischas Vater plötzlich eine nickelnagelneue Waschmaschine von einem Parteifunktionär geschenkt bekommt, obwohl die alte noch vollkommen in Ordnung war. Jeder bekommt sein Fett weg in Susanne Gregors Das letzte rote Jahr. Angepasste, verblendete Revoluzzer und auch der Parteifunktionär, der sich einfach selbst zum Essen einlädt.
Mutter hatte sich erst mal setzen müssen. Und so räumte sie widerwillig etwas auf, aber nicht zu viel, und kochte Fisch mit Kartoffeln, der ungenießbar war. Es war ihre Art des Widerstands. Und als Vater sich später beschwerte, tischte sie beim nächsten Besuch Brzdas in einer blitzblank geputzten Wohnung Haluschki, unser Nationalgericht, auf, was mein Vater wiederum für überzogen hielt. Aber seine Meinung änderte, als Brzda ins Schwärmen kam und nach dem Essen sogar ein Volkslied anstimmte, dem wir mit betretener Stille lauschten.
Die drei Freundinnen entfernen sich voneinander. Und während ihre Freundschaft Risse bekommt und zu bröckeln beginnt, genau in dieser Zeit fängt auch der Ostblock an zu bröckeln. Zunächst kaum merklich.
Vater holte Alans Kassettenspieler aus dessen Zimmer und warf seine eigene Karel Krill-Kassette hinein, mit Liedern, die eigentlich verboten waren. Es war wärmer geworden und die Balkontür stand an diesem Abend weit offen, statt wie letztes Jahr noch geschlossen zu werden, sobald Musik von Krill aufgelegt wurde. Und niemand schien sich daran zu stören.
Es sind kleine Details wie diese, mit dem die Autorin die Atmosphäre des Umbruchs beobachtet und mit dem verwirrten Gefühl der Pubertät der Protagonistin verknüpft. Je lauter die Gerüchte über Grenzöffnungen in Ungarn werden, umso mehr muss sich auch Mischa entscheiden. Mauer und Grenzen öffnen sich erst, als sie ihr eigenes Schicksal bewusst in die Hand nimmt und Entscheidungen trifft. Die Geschichte ist geschickt und mitreißend erzählt von Susanne Gregor. Ein doppelter Umbruch, Pubertät und Fall eines großen Regimes. Gregor hat einen klaren Blick auf die Menschen in diesen Wirren, auf ihre Wünsche, Hoffnungen und Enttäuschungen. Und sie zeigt, wie so ein großer Umbruch in kleinen Veränderungen im Alltag ankommt. Eingebunden in die literarische Entdeckungsreise eines Teenagers, voller philosophischer und literaturgeschichtlicher Anspielungen. Ein rundherum kluges Hörbuch mit einer genialen Erzählidee, mitreißend und unprätentiös formuliert, das große Fragen aufwirft, die einem noch lange im Kopf bleiben. Es ist so gut und pur und reduziert vorgelesen, dass die 6 Stunden vorbeizufliegen scheinen. Jede Geschichte der so sorgfältig entwickelten Figuren wird bis zu Ende erzählt, sodass man am Ende erfreut feststellt, wie gut das Bild, das man sich von Anfang an gemacht hat, passte.
Jennifer von Masso sagt, passt alles. Sie hat Ihnen das Hörbuch Das letzte rote Jahr empfohlen. Erschienen ist es im Divan Hörbuchverlag.
Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start, aber ich komm nicht klar und da, wo ich schon 1000 Mal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind. Und weil ich müde bin, müde, müde, müde bin. Und weil ich müde bin, weil ich müde, müde, müde bin. Ich glaube, ich geh heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich geh heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich geh heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich geh heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Und suche bei Netflix nach einem Western. Die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man trinkt, um zu vergessen. Mein Magen sagt, ich müsste was essen. Ernähr mich seit Wochen nur noch von Resten. Vietnamesisch neben dem Bett. Ich hab nie was im Kühlschrank. Ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühle. Ich bin noch immer so müde von gestern. Ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühlen kann. Ich suche bei Netflix nach einem Western. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen.
So, an Mike Hantereit. Die Band geht also heute nicht mehr tanzen. Und da sind die Jungs nicht allein. Aber wir gehen jetzt mal aus. Und nehmen Sie hier im SWR 2 Lesenswert-Magazin mit auf eine Buchparty. Keine gute Idee dieser Tage, denken Sie jetzt wahrscheinlich. Das stimmt auch. Aber der folgende Beitrag entstand lange Zeit vor der derzeitigen Situation. Vor einigen Wochen, da konnten wir unsere Reporterin Silke Arning nämlich noch völlig bedenkenlos mitten ins Getümmel schicken. Das würden wir heute natürlich nicht mehr so machen. Aber wo war sie denn nun? Auf einem sehr unkonventionellen jungen Format des Stuttgarter Literaturhauses namens Zwischenmiete. Einen Abend lang mieten sich da junge Autorinnen und Autoren in einer privaten Stuttgarter WG ein, stellen ihr Buch vor, und bei der letzten Zwischenmiete, da war die Berliner Autorin Paulina Tschenkowski zu Gast mit ihrem Buch Taubenleben. Und ja, das Interesse war richtig groß.
Im durchaus geräumigen Flur der Vierer-WG ist bereits jeder Platz besetzt. An ein Vordringen ins Wohnzimmer ist nicht zu denken. Aktuell wäre dieser Termin wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und den bestehenden Vorsichtsmaßnahmen abgesagt worden. Doch es ist erst Anfang März und die Situation noch eine andere. Und so bleibt nur ein kleines freies Plätzchen neben der Dartscheibe, unmittelbar vor der strategisch wichtigen Versorgungsbasis in der Küche. Tüten mit frischen Brezeln machen die Runde. Es gibt Bier mit dem smarten Bügelplopverschluss, von der Decke baumeln Töpfe und Pfannen. Mitten im Getümmel Mario, ein erfahrener Zwischenmietegast.
Die Autoren sind immer interessant und es ist einfach eine ausgelassene Stimmung und man freut sich jedes Mal hier zu sein.
Und kommen Sie jetzt wegen des Buches oder weil es einfach so eine nette Geschichte ist?
Beides. Also ich habe das Buch gelesen und ich fand es sehr berührend und gut geschrieben, aber auch natürlich auch wegen dem Ereignis. Es ist ja auch wunderschön, in einer fremden Wohnung zu stehen und das sich alles anzuhören.
Heute Abend wollen wir uns mit diesem schönen Buch beschäftigen.
Es dauert ein paar Minuten, bis das allgemeine Gebrabbel verstummt ist und jeder mitbekommt, dass Autorin Paulina Tschinskowski bereits in den Startlöchern sitzt. Taubenleben heißt ihr Debütroman über eine schwermütige junge Frau, die sich sterbenskrank wähnt und darüber ins Grübeln kommt, über ihre Beziehungen, über ihre Erfahrungen, darüber, ob ihr kleines Leben auch mal so bedeutungs- und geräuschlos zu Ende gehen könnte, wie das einer Taube, die vom Auto überfahren wurde.
Da stand ich, war 9 Jahre alt und sah etwas, von dem mein Vater mir so oft schon erzählt hatte. Wenn Tauben sterben wollen, werfen sie sich vor ein fahrendes Auto. Immer wieder prophezeite er mir dieses Elend in sehr ernstem Tonfall und ich lauschte jedes Mal so gebannt, als hörte ich es zum ersten Mal.
Es ist erstaunlich still, kein störendes Getuschel, nur ganz gelegentlich das Ploppen einer Bierflasche. Über einen kleinen Lautsprecher wird die Lesung in den Flur übertragen. Da es nur eine Handvoll Stühle im Wohnzimmer gibt, hocken die meisten auf dem Fußboden, andere auf Tischen. Junge Pärchen, Freundinnen und, für Lesungen eher ungewöhnlich, viel männliches Publikum. Nicht ungewöhnlich allerdings für die Zwischenmiete, erzählt Mitveranstalterin Nina Wittmann in der Pause nach der ersten Lesung.
Das Lustige ist, wir haben eigentlich immer gedacht, uns rennen quasi alle Germanistikstudierenden irgendwie die Bude ein. Das ist aber tatsächlich nicht so. Es sind ganz oft irgendwie echt andere Leute, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Das Schöne ist halt, dass man danach eben ins Gespräch kommt. Entweder über ganz gesellschaftspolitische relevante Themen oder über ganz philosophische Themen sprechen kann. Das ist wirklich total spannend.
Es sei tatsächlich ein anderes Publikum, meint auch Autorin Paulina Tschinskowski.
Ich fand es erstaunlich angenehm. Also sowas kann ja auch schnell zu intim sein. Und vor allem, wenn einem die Menschen dann so in die Nasenlöcher gucken können, und zwar so aus nächster Nähe, ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was so ein bisschen so die Schwelle mindert, auf einen zuzugehen, dass man auf dem Fußboden sitzt, dass manch einer seine Schuhe sogar aus hatte, man irgendwie so zusammen wie in so einem Sitzkreis saß. Das ist schon was Gemütliches irgendwie, was da mitkommt.
Wir haben uns in ein WG-Schlafzimmer verzogen. Diese privaten Bereiche sind für das Publikum tabu. Doch ein erster, schneller Blick zeigt, dass hier einiges für den Abend zwischengelagert wurde. Etliche Jacken liegen auf dem Bett, Körbe und Taschen lümmeln sich auf dem Boden.
Wir kaufen das immer alles selbst ein. Also heute auch, wir waren um 14 Uhr im Supermarkt, haben Bier gekauft und fahren dann immer mit den Taxen hierher, weil wir alle keinen Führerschein haben und kein Auto und packen unsere Sachen selbst ein.
Erklärt Andrea Friedl, die ebenfalls zum Veranstaltungsteam gehört. Die Kosten übernimmt das Stuttgarter Literaturhaus. Und an interessierten WGs gibt es keinen Mangel. Der Kontakt kommt meistens auf einer Lesung zustande. Nach 2 Stunden Zwischenmiete scheint der Abend noch lange nicht zu Ende. Musik wabert durch die Räume, der ein oder andere schwenkt ein Weinglas, Blicke huschen die hohe Stuckdecke empor. Die Gastgeberin berichtet von ihrem Tag. Vor der Veranstaltung waren alle mit Paulina Pizza essen. Und so sei man eben selbst plötzlich Teil einer kleinen Kulturfamilie, meint denn auch Jule Steinmetz, die Zwischenmiete mitorganisiert.
Selbst wenn man sich eventuell nicht das Buch vorher durchgelesen hat oder sich für Literatur im Allgemeinen interessiert, dass das einen großen Anreiz hat, weil man irgendwie Kulturschaffender wird. Also ich glaube, es ist einfach eine coole Erfahrung für viele Leute.
Silke Arning war, noch bevor die Sicherheitsmaßnahmen griffen, fürs Lesenswertmagazin bei der Zwischenmiete. So schnell gibt's wohl leider erstmal keinen neuen Termin. Aber Lesung, hey, das können wir auch hier bei SWR 2. Morgen 15.30 Uhr das Radio einschalten. Da startet die 39-teilige Lesereihe Fortsetzung folgt mit Francesca Melandris Roman Alle außer mir. Eine Familiengeschichte und eine Geschichte des Kolonialismus. Und damit geht das Lesenswertmagazin an diesem Sonntag zu Ende. Dabei waren Hilary Mantels neuer Roman, der neue von Mario Vargas Llosa und das schöne Hörbuch Das letzte rote Jahr. Auf swr2.de steht alles zum nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Und denken Sie dran, im Falle von akutem Büchermangel kontaktieren Sie Ihren Buchhändler. der ist auch in Krisenzeiten für Sie da. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sage Tschüss und wünsche viel Spaß beim Lesen.